Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich euch als Gemeinde auch kennenlernen kann. Weil wenn man immer nur mit so einem Leitungsteam zusammensitzt, dann muss man ja eigentlich auch mal die Gesichter sehen, die dazugehören. Und ich freue mich von daher über das Vorrecht, heute auch hier predigen zu können. Ja, du hast gesagt, sag was zu dir persönlich. Thomas Herrmann ist mein Name, 55 Jahre alt. Ich bin seit 32 Jahren, ja genau, verheiratet. Frauen wissen das normalerweise besser als wir Männer, aber es sind 32. Wir haben drei erwachsene Kinder mittlerweile, sind glücklich als Familie miteinander unterwegs. Unsere Kinder wohnen schon nicht mehr zu Hause. Wir sind seit 2,5 Jahren auch Großeltern. Wer von euch ist schon Großvater, Großmutter? Das ist was Gutes, gell? So kleine Kinder genießen zu können, aber nicht die Verantwortung zu haben, ist einfach wunderbar. Einfach etwas Geniales. Wir freuen uns auf unseren zweiten Enkel. Da sind wir hin unterwegs. Das wird wahrscheinlich unser Weihnachtsgeschenk werden. Und so geht es Schritt für Schritt voran. Das Leben lässt sich nicht aufhalten für alle von uns. Es geht weiter. Und das ist auch gut, dass es weitergeht. Ich bin Zweitpastor in unserer Gemeinde, durfte die Gemeinde quasi mitgründen und von klein auf mit dabei sein, habe damals noch Theologie studiert, bin dann, habe eine Zeit lang noch bei einer Versicherung gejobbt, aber die Vision war schon, dass ich auch in dieser Gemeinde mitdiene und so bin ich dann seit 93 auch vollzeitiger Pastor in der Gemeinde und freue mich über das, was wir erleben durften. Und was wir erlebt haben, gerade in den letzten Jahren, ist so, dass wir gesehen haben, dass Andreas, unser Hauptgemeindeleiter und ich, dass wir langsam älter werden. Aber es ist so schön zu sehen, dass die Jugend mit am Ball ist. Wir haben viele junge Pastoren, die am Ball sind für die verschiedenen Standorte. Da ist so viel Leben, die ganze Energie, die die Jugend mitbringt und uns Ältere manchmal herausfordert. Aber es ist so gut, das zu sehen. Und so, wir können mehr und mehr Dinge abgeben. Und so tut sich für mich auch der Raum einfach auf, dass ich Gemeinden wie eure beraten kann, dass ich helfen kann, dass ich unterstützen kann, einfach aus der Erfahrung heraus, die wir gemacht haben. Und ich freue mich, da zu sein und ich hoffe, dass die Predigt euch auch etwas gibt als Gemeinde in diesen ganzen Prozessen, in denen wir als gesamte Welt sind, als Kirche sind, aber auch als Einzelne sind. Weil Gott ist ja ein sehr persönlicher Gott, ein lebendiger Gott, der hineinspricht. Und ich glaube, dass er auch in euer Leben heute hineinspricht. Lass mich einfach noch mal ganz kurz beten und dann steige ich ein. Vater im Himmel, ich danke dir sehr, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, dass du gute Pläne und gute Gedanken hast. Ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde hier in diese Stadt hineingesetzt hast. Ich danke dir, Herr, auch für Kirche 62, die damit verbunden ist. Ich danke dir, Herr, für Dinge, die du schon vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du einen göttlichen Plan hast. In deinem Wort heißt es, dass wir in den Dingen laufen können, die du vorbereitet hast. Und ich bitte dich für diesen Morgen, ich bete, dass du hineinsprichst. Hier und auch zu denjenigen, die online dabei sind. Ich lade dich ein, dass du kommst und dass du sprichst. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen aus Jesaja 43. Die Verse 18 und 19, als ich mich vorbereitet habe, habe ich empfunden, dass das einfach ein Wort ist, was Gott hier hineinspricht. Das Wort Gottes ist immer aktuell, aber es gibt Dinge, wo man dann immer wieder erlebt, auch eigentlich in jeder Phase neu, das trifft. Und das ist so ein Wort. Es ist Gott hier oder der Prophet Jesaja, der im Namen Gottes spricht und er sagt Folgendes. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues, es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und ich lege Ströme, also Flüsse, in der Einöde an. Denk nicht an das, was früher war, sondern schaut darauf, dass ich etwas Neues tue, sagt Gott. Gott ist immer dabei, in unserem Leben etwas Neues zu tun. Er ist immer wieder dabei, neue Dinge zu initiieren. Er ist ein lebendiger Gott und er führt vorwärts. Er bleibt nicht stehen. Er bleibt auch in einer Pandemie nicht stehen. Er bleibt in unseren Zeiten nicht stehen. Mag sein, dass in deinem Leben du das Gefühl hast, dass Dinge zum Stillstand gekommen sind, aber Gott bleibt nicht stehen. Er ist immerzu dabei, etwas Neues zu schaffen. Und er stellt hier die Frage, merkt ihr es nicht, seht ihr es nicht, das Neue, was ich tun will, ein Weg in der Wüste. Mag es trocken um dich herum sein, Gott will einen Weg für dich bereiten oder Flüsse, da wo es trocken ist, also Wasser, lebendiges Wasser da hineinbringen, wo vielleicht schwierige Situationen sind. Und ich möchte mit uns darüber nachdenken, wie wir in dieses Neue auch wirklich hineinkommen können. Weil der Schlüssel ist im ersten Vers, im Vers 18, denkt nicht an das Frühere. Manchmal sind es bestimmte Gedanken, die uns abhalten, in das hineinzukommen, was Gott für die Zukunft hat. Das kann in deinem persönlichen Leben so sein und das kann auch für eine Gemeinde so sein. Ein Mann saß auf einer Parkbank und neben ihn setzt sich ein junger Mann. Und dieser junge Mann dreht sich zu diesem älteren Mann um und sagt, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dieser Mann ist plötzlich ganz verkrampft und ist still und sagt gar nichts. Und kurze Zeit später sagt der junge Mann, Entschuldigung, haben Sie mich nicht gehört? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Daraufhin dreht sich dieser ältere Mann zu dem jungen Mann um und sagt Folgendes. Wissen Sie, Sie sind ein sehr sympathischer Mann. Wenn ich Ihnen sage, wie spät es ist, dann fangen wir an, miteinander zu reden. Wenn wir anfangen, miteinander zu reden, dann werden wir am Ende Freunde. Und wenn wir am Ende Freunde sind, dann lade ich Sie zu mir nach Hause ein. Und wissen Sie, ich habe eine Tochter. Wenn wir Freunde sind und Sie meine Tochter kennenlernen, dann werden Sie am Ende meine Tochter heiraten. Und ich will nicht, dass meine Tochter einen Mann heiratet, der keine Uhr hat. Warum erzähle ich das? Dieser Mann hat bestimmte Dinge gedacht, die ihn blockiert haben, dass vielleicht seine Tochter einen wunderbaren Ehemann bekommen hat. Manchmal sind es Denkblockaden in uns, manchmal sind es innere Haltungen, die wir haben, die uns in unserem Fortschreiten, in unserer Entwicklung blockieren, sodass wir nicht in das hineinkommen, was Gott eigentlich als Neues tun will. Gott hat Gutes vorbereitet, aber wir müssen uns auch auf dieses Gute einlassen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Weil Neues, manchmal ist das Neue sehr, sehr gut. Und das wissen wir dann vor allem, wenn die jetzige Zeit sehr, sehr schwierig war. Dann freuen wir uns darauf, dass das Neue besser wird, richtig? Aber manchmal war das Jetzige auch gut. Und dann ist es gar nicht so leicht, hinein in das Neue zu kommen. Ich möchte euch ein paar Verse aus Prediger 3 vorlesen. Da heißt es, alles hat seine Stunde. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Hört sich witzig an, irgendwie interessant. Was will uns der Prediger hier sagen? Ich glaube, er macht eine Sache deutlich. Es gibt Phasen, in denen etwas dran ist und dann verändern sich die Phasen in etwas Neues. Und unser Problem ist so oft, dass wir festhalten wollen an etwas, wie wir Dinge erlebt haben, wie wir Dinge positiv erlebt haben und den Wechsel in das, was Gott hat, dadurch verpassen. Ich habe für mich der Predigt heute den Titel gegeben, Zeitenwende. Zeitenwende. Ich glaube, dass es etwas ist, was unser Leben bestimmt. Eine der Sachen, die am konstantesten in unserem Leben ist, ist, dass sich das Leben immer wieder verändert. Dinge verändern sich. Was gestern gut war, kann heute nicht mehr gut sein. Dinge verändern sich. Die Welt um uns herum verändert sich. Und die Frage ist, wie kommen wir mit der Veränderung klar? Wie sehr lassen wir uns auf Veränderung ein? Sind wir bereit, flexibel zu bleiben, auch wenn wir älter werden? Ich gehöre langsam zu der älteren Generation in unserer Gemeinde. Und trotzdem zu merken, eine Flexibilität, die Bereitschaft zur Veränderung ist enorm wichtig. Warum? Weil man sonst den Anschluss verpasst. Ich glaube, wir alle verstehen, dass wenn wir in die Welt hineinschauen, dass sie sich in den letzten anderthalb Jahren massiv verändert hat. Aber es sind nicht nur die letzten anderthalb Jahre. Eigentlich ist es etwas, was konstant in unserem Leben ist. Und wenn es nicht global ist oder in unserem Land ist oder in unserer Stadt ist oder in der Gemeinde ist, dann ist es persönlich. Das Leben verändert sich. Und es gibt gute und es gibt herausfordernde Zeiten. Und das Interessante ist, dass Gott von keinen Herausforderungen durcheinander gebracht wird, sondern mit uns durch alle Herausforderungen durchgeht. Für ihn ist Corona keine Überraschung gewesen, die ganze Pandemie keine Überraschung. Er ist mittendrin, weil er versprochen hat, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende dieser Welt. Ist das Ende schon gekommen? Nein. Also er ist bei uns. Er ist bei dir in dieser Situation. Er ist da. Er ist da für dich. Und die Frage ist, schaue ich in die Vergangenheit, wie es früher war? Schaue ich in das hinein, was früher vielleicht leichter war? Oder habe ich ein Ja zu Veränderung, auch wenn ich diese Veränderung nicht mag? Aber ich weiß, Gott geht mit mir, weil er inmitten von jeder Veränderung etwas Neues vorbereitet hat. Jesus spricht in Johannes 15 davon, dass der Vater im Himmel, dass Gott der Weingärtner ist, der einen Weinstock beschneidet. Warum? Damit mehr Frucht da ist. Ich kenne mich mit Wein nicht so gut aus, aber meine Frau ist eine Rosenliebhaberin. Also wir haben einen schönen Garten und ich glaube, als sie das letzte Mal gezählt hat, waren 70 Rosen oder so, die sie dort gepflanzt hat. Sie ist eine Rosenliebhaberin und hat ganz viele Rosen da und dann geht sie immer raus, um diese Rosen zu beschneiden. Und wenn man diese Rosen beschneidet, dann kann man eigentlich denken, das, was hier passiert, es ist ja schon grausam. Also da geht sie hin mit so einer Metallschere, die richtig hart ist, sucht sich die entsprechenden Zweige und schneidet die ab. Also ich finde es brutal. Also ich möchte es nicht am Finger erleben, nicht am Arm erleben. Ich glaube, keiner von uns will so etwas erleben. Und das ist ja ein Bild in den Pflanzen, aber für Dinge, die auch in unserem Leben passieren, nämlich, dass etwas zu Ende kommt. Warum? Damit etwas Neues entsteht. Und wenn ich mir das anschaue bei den Rosen, die Kaline beschneidet, dann sind mir Dinge aufgefallen. Das eine ist mir aufgefallen, dass natürlich kranke Triebe an den Rosen abgeschnitten werden. Also die von irgendeinem Rost oder was weiß ich wie befallen sind, die werden abgeschnitten oder die im Winter gelitten haben, die abgestorben sind, die werden abgeschnitten und das macht auch Sinn. Da soll keine Kraft mehr reingehen, diese Kraft soll den anderen Blüten zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist das Erste, wo Gott sagt, schau nicht auf das Vergangene, sondern sei bereit für das, was ich tue. Und das kann ganz persönlich beginnen. Manchmal hängen wir in unserem Leben an Dingen der Vergangenheit und sind nicht frei für die Zukunft. Manchmal ist es Enttäuschung oder Bitterkeit, was wie eine Krankheit in unserem Herzen ist, was uns abhält für die neue Sache. Ich kenne eine Frau, wo ich das leider sehr traurig erlebt habe. Und eigentlich betrifft sie keine Schuld, aber ihr ist es nicht gelungen, die Vergangenheit loszuwerden. Ihre Ehe ist gescheitert. Es war dramatisch und es war nicht gut, was der Mann gemacht hat. Er ist fremdgegangen und so weiter. Es ist gescheitert und sie hat lange, lange Zeit darunter gelitten. Und 10 Jahre später, ich habe die Situation mitverfolgt. Diese Frau hat den Schmerz der Vergangenheit festgehalten. Sie ist gläubige Christin. Als Christen können wir durch einen seelsorgerlichen Prozess gehen, wo wir Schmerz an Gott abgeben können, wo wir es bei Gott loswerden können, wo er uns hilft, wo er uns innere Heilung schenkt. Manchmal brauchen wir dafür Hilfe, vielleicht von einem Seelsorger, eine Sozo-Session oder wie auch immer, was ihr hier in der Gemeinde habt. Aber es gibt Wege, den Schmerz der Vergangenheit bei Gott loszuwerden, um frei zu sein für das Neue. Aber sie hat diesen Schmerz festgehalten. Sie hat die Wut gegen ihren Mann festgehalten. Und rein menschlich kann ich das sehr, sehr gut verstehen, weil sie ist zutiefst enttäuscht worden. Aber was hat dieser Schmerz und diese Wut ausgelöst? Es hat ausgelöst, dass der Mann, obwohl er im Nachhinein Dinge bereut hat und was weiß ich wie, und eine gute Beziehung zu seinen Kindern will, keine gute Beziehung zu den Kindern haben kann, weil sie alles blockiert, jede Berührung begrenzt und schwierig macht. Und die Kinder sind nicht frei, sie trauen sich nicht, eine Beziehung zu ihrem Vater zu haben. Diese Frau hat damit das Leben ihrer Kinder schwer gemacht, das Leben ihres Ex-Mannes schwer gemacht, der eigentlich dazugelernt hat und eigentlich etwas wieder gut machen will bei seinen Kindern. Und sie hat es auch für sich schwierig gemacht, weil sie hält so sehr an der Vergangenheit fest, dass sie überhaupt nicht frei ist, auch für eine neue Beziehung, für neue Kontakte, für neue, egal was Gott versucht zu tun, an neuen Dingen, an Heilung, an neuen Beziehungen zu geben, weil sie an der Vergangenheit festhält, ist sie nicht frei für das schöne Neue, was Gott ihr geben will. Und es ist verrückt, wir sind uns manchmal dessen gar nicht bewusst, wie sehr wir auch an krankhaften, an unguten Dingen festhalten. Dabei ist die Botschaft des Evangeliums, Evangelium heißt ja gute Nachricht, das ist eine gute Nachricht, weil Jesus gekommen ist, um uns freizusetzen. Er ist dazu gekommen, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir Vergebung bekommen, dass wir Vergebung geben können, dass wir Heilung bekommen können. Gottes Plan für sie ist nicht, in dieser alten Glocke drinnen zu hängen, sondern frei zu sein für das Neue, was Gott tut. Und es ist verrückt, wie sehr wir Menschen manchmal an Dingen hängen, die nicht gut sind. 2009 ist der Konzern General Motors durch einen Konkurs gegangen in Amerika. Das war ja eine riesige Welle, generell Wirtschaftskrise damals. Und durch staatliche Hilfe in den USA ist der Konzern General Motors dann weitergeführt worden. Und Leute haben genau untersucht, wo kommt denn das Minus her und so weiter. Und man hat damals Folgendes festgestellt. General Motors ist ja ein Autokonzern, der viele verschiedene Marken unter seinem Dach hat. Und es gibt diese eine Marke Pontiac unter General Motors. Und man hat festgestellt, dass seit 40 Jahren diese Automarke Pontiac negative Zahlen schreibt, also sich Jahr für Jahr eigentlich ins Minus reinreitet. Und das Minus ist immer gedeckelt worden von den Überschüssen von woanders. Aber es ist nie freigesetzt worden, dass man sich davon getrennt hat und gesagt hat, okay, nach 20 Jahren, wir merken, diese Marke wird es nicht tun. 40 Jahre lang haben Top-Manager aus welchen Gründen auch immer an dieser Marke festgehalten. Wir haben selber mal einen gefahren und waren nur in Reparatur. Das ist so irgendwie typisch für uns Menschen. Selbst Dinge, die unproduktiv sind, die nicht gut sind, wir halten an Sachen fest. Wie oft habe ich Menschen erlebt, die festhalten an Beziehungen, die ihnen einfach nicht gut tun. Sie haben einen Freundeskreis, aber in diesem Freundeskreis wird immer negativ geredet, wird nur negativ geredet und da sind Beziehungen und man will eigentlich, man merkt dieses negative Reden, es tut einem nicht gut. Aber man kann sich nicht loslösen von den Beziehungen. Aber loslassen befreit. Wenn wir Dinge hinter uns lassen, wenn wir verstehen, dass Gott etwas Neues tut, dann sind wir frei für das, was Gott tun will. Wenn ich meine Frau beim Rosenschneiden beobachte, dann sehe ich aber noch etwas. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Sie schneidet nicht nur kranke Triebe ab, sondern sie schneidet auch gute und gesunde Triebe ab. Dann denke ich, was soll das denn? Das ist doch gut, das ist doch grün, das sieht doch gut aus. Aber der Punkt ist, dass nicht alles, was gut ist, dient dem gesamten Wachstum. Was meine ich damit? Bei der Rose ist es so, auch bei anderen Pflanzen ist es so. Eine bekannte Frau hat mir erzählt, deren Vater ein Weingärtner ist. Sie hat gesagt, für ihren Vater war das tatsächlich immer der schwierigste Moment, durch den Weingarten, durch den Weinberg zu gehen. Und dieses Beschneiden, das Beschneiden von den Krankentrieben, ist ihm leicht gefallen. Aber dann musste er immer Triebe abschneiden, die richtig gut sind. Und das hat sein Herz wehgetan, aber warum hat er es gemacht? Er hat es gemacht, damit in den anderen Trieben mehr Frucht ist, mehr entsteht. Und bei der Rose, meiner Frau, ist es genauso. Wenn man das wild wachsen lässt, dann gibt es viele kleine Blüten. Das kann auch sehr, sehr schön aussehen. Aber wenn du die großen Blüten haben willst, dann braucht es eine gewisse Konzentration in einige Triebe, damit da die ganze Kraft reingeht. Und deswegen muss man manchmal auch Dinge abschneiden, die gut sind. Und das ist das, was uns häufig so schwerfällt. Wir können ein Ja dazu haben. Ja, es ist klar, es ist gut, wir sollten Dinge abschneiden, die nicht gut sind. Aber was ist mit den Dingen, die gut sind? Warum sollten wir die abschneiden? Henry Cloud, das ist ein amerikanischer Psychologe, Therapeut, der auch viele Führungskräfte berät, und er hat folgende Geschichte erzählt. Er hat einen bekannten Geschäftsmann, der Businessmann, der in große Dinge hinein investiert, und er hat ein Geschäft für 20 Millionen, hat ein Geschäft gekauft, was 20 Millionen Umsatz pro Jahr gemacht hat. 20 Millionen Umsatz waren das, glaube ich. Ja, genau. 20 Millionen Umsatz im Jahr. Und dann hat er mit diesem Geschäft gearbeitet und nach 5 Jahren war er von 20 Millionen Umsatz auf 500 Millionen Umsatz gewachsen. Und Henry Cloud hat ihn gekannt und hat ihn gefragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Und er hat gesagt, ich habe Folgendes gemacht. In diesem Business haben wir viele, viele Produkte hergestellt und verkauft. Und ich habe mir diese Produkte angeschaut, was wir da alles verkaufen. Und also wenn du diese ganze Produktpalette siehst, 100% der Produkte habe ich mir angeschaut und ich habe drauf geschaut, was sind die 20%, also von diesen 100, was sind die 20% dieser Teil, der am meisten Gewinn bringt, der am produktivsten ist? Was ist sozusagen der Lebensnerv dieser Firma? Und dann hat Henry Cloud gesagt, oh, das ist clever. Und dann waren wahrscheinlich die 80% die Sachen, die Verlust gebracht haben. Dann hat er gesagt, nein, nein, die 80% haben auch Gewinn gebracht. Aber ich habe Folgendes getan. Ich habe die ganze Managerebene zusammengerufen und habe Folgendes gesagt. Ich möchte, dass wir diese 80%, auch wenn sie gewinnbringend sind, dass wir bis zum nächsten Jahr die Produktion dieser 80% stoppen. Lass uns das verkaufen, lass uns da Dinge machen, aber das soll nicht mehr unsere Firma sein, sondern ich will, dass wir uns auf die 20% konzentrieren, auf die Dinge, die der Lebensnerv unseres Unternehmens sind, die am besten sind. Und er hat sich von den 80% getrennt, die auch gut waren, die nicht negativ waren, aber dadurch, dass er sich konzentriert hat, hat er die Effektivität enorm gesteigert. Und manchmal ist es das, was wir in unserem Leben erleben, dass wir viele Dinge gute haben, aber wir konzentrieren uns auf das Falsche. Ich erinnere mich an ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, mit dem ich über ein Eheseminar gesprochen habe. Ich glaube, jede Ehe braucht Investitionen. Keine Ehe ist von alleine glücklich. Das ist eine von Millionen, und wenn du von Wahrscheinlichkeit ausgehst, dann ist wahrscheinlich nicht deine Ehe. Meine ist es auch nicht. Jede Ehe, jede Beziehung braucht Investitionen. Und deswegen, wir machen Eheseminare bei uns. Wir haben aus Amerika so ein Eheseminar bei uns, Liebe in der Ehe. Und wegen den Lizenzen und so weiter, um das durchzuführen, den Materialien und auch den Referenten, kostet dieses Seminar etwas. Kostet 300 Euro, glaube ich, so in dem Dreh. Und ich habe mich mit diesem Mann unterhalten und habe gemerkt, dass ihm dieses Eheseminar guttun würde. und habe mit ihm darüber gesprochen, dass es gut wäre, da hinzugehen. Und dann beschwert er sich bei mir und sagt, ja, aber das kostet 300 Euro. Und in dem Augenblick klingelt sein Handy und er nimmt sein Handy raus und ich sehe, dass es ein neues iPhone für 800 Euro ist. Und dann habe ich folgende Frage gestellt. Guck mal, du hast ein iPhone für 800 Euro. Was macht dieses iPhone? Was für einen Gewinn bringt es deiner Ehe? Und was für einen Gewinn würde es bringen, wenn du 300 Euro in deine Ehe investierst? Ich glaube, dass wir oft gar nicht merken, wie schnell wir auf die falschen Prioritäten setzen. Gott will uns gute Dinge geben. Er will uns gute Dinge schenken. Er will uns Erneuerung geben. Er will uns Heilung geben. Er will uns Erneuerung geben. Er will uns Freiheit geben. Aber die Frage ist, worauf konzentrieren wir uns? So oft halten wir an Dingen fest, die nicht schlecht sind. Aber wir müssen verstehen, wenn Gott etwas Neues tut und wenn ich das Neue von Gott will, wenn ich den Segen von Gott will, dann wird er nicht automatisch einfach wie Regen auf mein Leben kommen, sondern es hat damit zu tun, dass ich unter Umständen Prioritäten setzen muss, unter Umständen auch etwas loslassen muss. Das können die negativen Dinge sein, aber es können auch einfach Dinge sein, die bisher gut für uns waren. Und ich glaube, dass das für jeden von uns persönlich gilt, aber ich glaube, dass das auch für unsere Gemeinde, für eure Gemeinde, eure Kirche gilt, weil das immer wieder Prozesse sind, die wir durchleben. Wir haben in unserer Gemeinde erleben dürfen, dass wir durch die Jahre, durch verschiedene Stadien hindurch gewachsen sind, dass wir erlebt haben, dass das, wo wir am Anfang, die wir gestartet haben, Jesus erlebt haben, Heilung erlebt haben, Freisetzung erlebt haben, dass das mehr und mehr Leute erlebt haben. Unser Hauptpastor Andreas hat aber von Anfang an eine Dinge gesagt zu uns als Team damals schon. Er hat gesagt, diese Gemeinde wird immer eine Baustelle bleiben. Also seid dazu bereit, dass wir uns immer wieder verändern. Und ich habe am Anfang hab ich gesagt, ja, wir wollen voran, da ist man jung, dann will man alles, ist für alle jede Veränderung bereit. Aber wenn man älter wird, dann schätzt man auch das, was gut ist. Dann will man vielleicht nicht jede Veränderung mitmachen und man muss auch nicht jede Veränderung mitmachen. Versteht mich nicht falsch, wir müssen nicht jedem Hype und jedem Trend hinterherlaufen. Aber wir müssen verstehen, welche Veränderungen dran sind, damit Gottes Plan mit uns verwirklicht werden kann. Ich habe das Privileg, in einer christlichen Familie groß geworden zu sein. Meine Eltern waren Missionare und ich habe das erlebt. Mein Vater war ein landeskirchlicher Christ, also kam aus der evangelischen Landeskirche und war da zu Hause und er hat die alten Kirchenlieder, das hatte sein Glaubensleben geprägt. Das hat ihn stark gemacht, das hat ihn über Jahrzehnte seines Lebens begleitet. Und dann haben wir diese neue Kirche gegründet und meine Eltern haben sich das angeschaut. Sie waren schon immer lebendige Christen, bereit für das Neue. Und dann kam dieser Moment, wo meine Eltern drüber nachgedacht haben, wollen wir Teil dieser lebendigen Kirche sein, die sich entwickelt, wo Dinge vorangehen. Und er hat mit meiner Mutter gesprochen und sie haben gesagt, es bedeutet für uns, dass wir unsere Traditionen, die wir bisher hatten, hinter uns lassen. Weil da werden keine Kirchenlieder gesungen. Da werden mit Sicherheit nicht die Lieder gesungen, manchmal an Weihnachten, aber sonst nicht. Die Lieder, die wir eigentlich lieben. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, wir verstehen, dass Gott vorwärts geht. Und wir werden immer mal wieder Gelegenheiten haben, werden es im Radio oder via CDs, werden wir uns unsere Lieder anhören, aber wir gehen in diese Gemeinde und wenn dort neue Lieder gesungen werden, dann singen wir die neuen Lieder mit. Dann klinken wir uns da hinein. Und mein Vater hat bis zu seinem Tod diese Lieder mitgesungen, bis zu seinem Tod in die Veränderung, in die Erneuerung mit hineingekommen und hat teilgehabt, er hat selber gepredigt in unserer Gemeinde, teilgehabt und gesehen, dass Gott Dinge in dieser Gemeinde tut, die er in der alten Kirche, wo er vorher zu Hause war, so nicht mehr getan hat. Ich will nicht negativ über andere Kirchen reden, versteht mich bitte, das geht nicht um ein Entweder-Oder, jede Kirche hat ihre Berechtigung. Aber wir müssen eine Sache verstehen, die Welt um uns herum verändert sich. Und als Kirche entscheiden wir, ob wir stehen bleiben oder ob wir mitgehen. Und ich möchte euch Mut machen als Kirche, dass ihr sagt, ja, Gott hat etwas Neues, wir gehen mit. Wir halten nicht an Dingen der Vergangenheit fest, sondern wir gehen hinein in das Neue. Mögen Dinge sich verändern, mögen Strukturen sich verändern, mögen Stile sich verändern, damit wir die Jugend immer noch erreichen. Jede Gemeinde, jede Kirche träumt davon, dass die Jugend Teil der Gemeinde ist. Aber es ist ein Preis, den unsere Generation bezahlen muss an Veränderung, weil die Jugend hat immer neue und verrückte Ideen, lass uns ehrlich sein. Ist so, oder? Also wenn du in meinem Alter bist, weißt du das. Und nicht alles ist immer so einfach für unsere Generation. Aber Gott tut etwas Neues und er geht voran. Und deswegen lasst uns mitgehen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr mitgeht. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach mal die Augen schließt und dass ihr für euch einfach mal überlegt, okay, Gott, gibt es Dinge, wo ich festhalte? Gibt es Dinge, wo ich noch blockiert bin? Wo ich vielleicht Neues, was du gibst, verpasse, weil ich noch an Altem festhalte? Ist das persönlich so? Ist es in der Gemeinde so? Und Herr, gemeinsam sind wir als deine Kinder heute vor dir und wir geben dir diese Dinge zurück. Wir bitten dich, dass wir das Neue erkennen, das du tust und dass du uns erfüllst mit der Bereitschaft, das Alte hinter uns zu lassen. Herr, ich bete für diejenigen unter uns, die in unguten, krankhaften Dingen noch festhängen und die bisher nicht loslassen konnten. Hilf ihnen, in das Neue hineinzukommen. Herr, aber auch da, wo wir an guten Dingen festhalten, die aber zu viel Kraft und zu viel Energie rauben, hilf uns loszulassen, damit wir das Neue von dir empfangen können. Lass uns das Neue von dir empfangen. Lass uns das Neue von dir empfangen. Und während alle die Augen geschlossen haben, ich möchte euch bitten, behaltet einfach einen Augenblick die Augen geschlossen. Ich möchte einfach eine Frage stellen. Das ist hier, ist auch vielleicht auch für jemanden online. Vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne Gott noch gar nicht. Ich habe diese Beziehung zu Gott noch gar nicht. Lass mich eine Sache sagen. Gott lädt dich ein in diese Beziehung mit ihm, wo er Neues in deinem Leben tun kann. Vielleicht ist das Neue in deinem Leben die Beziehung zu Gott. Und was es gilt loszulassen, ist das Leben ohne Gott oder wo Gott vielleicht nur eine kleine Nebenrolle gespielt hat. Aber Gott lädt dich ein in diese Beziehung mit ihm. Wenn dich das betrifft, dann würde ich gerne von hier vorne für dich beten. Während alle die Augen geschlossen halten, möchte ich einfach kurz fragen, betrifft dich das? Betrifft dich das? Ganz gerne als Zeichen für mich und für Gott einfach mal kurz die Hand heben. Nur ich sehe das hier, wenn es dich betrifft, wenn du da bist. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Einfach diese Entscheidung zu treffen, Gott, ich will diese Verbindung zu dir haben. Ich möchte Folgendes machen. Ich werde mit euch ein Gebet sprechen. Ich werde es vorsprechen, ihr könnt es nachsprechen. Ich möchte die ganze Gemeinde bitten, dieses Gebet mitzusprechen, einfach zur Unterstützung für diejenigen, die die Hand gehoben haben. Falls du am Livestream deine Hand gehoben hast, Gott hat dich gesehen und du kannst auch dieses Gebet mitsprechen. Lasst uns einfach gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich will mein Leben mit dir verbinden. Ich sage heute Ja zu dir. Ich treffe eine Entscheidung für ein Leben mit dir. Vergib mir meine Schuld, Dinge, die ich falsch gemacht habe. Reinige mein Leben und schenk mir ein neues Leben mit dir. ich glaube dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Gott bist. Ich bekenne mit meinem Mund, du bist mein Herr und mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. 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 Ich möchte einfach herzlichen Glückwunsch sagen für diejenigen, die dieses Gebet gesprochen haben. Vielleicht können wir denen mal einen Applaus geben. Ich glaube, und gute Entscheidung ist. Und ich möchte dir Mut machen, auf diesem Weg dran zu bleiben. Manuel, vielleicht kannst du am Ende noch sagen, wo die Personen hinkommen können, dass ihr sie vielleicht vernetzen könnt oder wie auch immer. Sprecht jemand an aus der Gemeinde, Verantwortliche. Aber es ist so eine gute Entscheidung. Gott geht mit euch. Gott segne euch.
Amen.